herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Mir ist eigentlich wichtiger, auf eben, dass auch wenn dann Roman sprechen wird, dass wir eben versuchen zu differenzieren. Es gibt wirklich immer verschiedene quasi Bereiche, oder wie es in diesen Konflikten zu beachten gilt. Ich versuche mich in meinen einführenden Worten ein bisschen mehr auf die Rechtsstaatlichkeit, auf diese Fragen zu konzentrieren und weniger auf die politisch-psychologischen, die aber auch eben eine wichtige Rolle spielen in dieser ganzen Geschichte. Heidi Tagliavini hat die wichtigsten quasi Kernpunkte erwähnt. Ich habe hier noch schnell diese Karte zeigen wollen. Nur kurz, Roman wird sie nachher auch nochmals brauchen. Wir sehen hier die Sowjetunion oder die ehemalige Sowjetunion, die Ende 1991 zusammengefallen ist. Und wir sehen hier gelb die Ukraine. Die Ukraine ist ein sehr wichtiges Land, doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Und die Ukraine hat 45 Millionen Einwohner, währenddem die Russische Föderation, das ist der wichtigste Nachfolgestaat eben der ehemaligen Sowjetunion, lediglich 142 Millionen Einwohner hat. Also dieses ganze Gebiet hier bis zum Japanischen Meer, 142, 45 Millionen die Ukraine. Und daraus sehen Sie auch, diese beiden Nachbarländer, die hatten immer eine intensive, auch wirtschaftliche Beziehung und Verbindung. Die Ukraine war für Russland natürlich ein wichtiger Partner, oder? Also das ist nicht irgendwie ein kleines Kantönchen, so quasi wie für die meisten Schweizer, irgendwie der Kanton Glarus oder der Kanton Appenzell-Innerrhoden, sondern die Ukraine ist relativ wichtig, auch wenn sie hier jetzt auf dieser Karte relativ klein aussieht. Es ist doch ein bedeutendes europäisches Land. Ich zeige Ihnen zuerst schnell dieses Bild, eben Stichwort Putin. Putin war während zwei, also nach Jelzin, während zwei Amtsperioden russischer Präsident. Er ist also nicht erst seit ein paar Jahren regiert er und hat seine Chancen dort, sondern eben mittlerweile seit 16 Jahren eigentlich an der Spitze. Und nach zwei Amtsperioden musste er eben ein Glied oder er musste zurücktreten, weil die russische Verfassung sieht vor, dass der Staatsoberhaupt nur während zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden eben im Amt bleiben kann. Die russische Verfassung orientiert sich am deutschen Grundgesetz, wo eben das so festgeschrieben ist. Und der Zweck dieser Bestimmung, dieser Amtszeitbeschränkung, besteht darin, dass man erreichen wollte, dass eine bestimmte Person nicht allzu lange die Geschicke eines Landes bestimmen kann. Das hat man auch seinerzeit, als man die Verfassung eben geschaffen hat, in Russland wichtig gefunden, aufgrund der Erfahrungen, die man mit Leonid Brezhnev gemacht hat. Aber Putin ist nicht ein Mann, der einfach so gerne zurücktritt. Er hat eine sehr wichtige Rolle gespielt, dann unter Medvedev, den er eigentlich ins Spiel gebracht hat, ein völlig unbekannter Mensch, der dann die Funktion eben des Präsidenten übernommen hat während vier Jahren. Und Putin war Ministerpräsident. Und man hat immer wieder darüber diskutiert, Sie wissen das, Sie erinnern sich, quasi was passiert mit diesem Tandem. Könnte es allenfalls sein, dass Putin sich doch ansinnen könnte, nochmals zum Amt des Präsidenten zu greifen. Und das Interessante war, man hat das gewusst, aber als dann im September 2011 Putin bekannt gegeben hat, er hat nicht gesagt, ich würde mich unter Umständen, falls euch das beliebt, gerne zur Verfügung stellen als Kandidat fürs Präsidentenamt. Es war klar, Putin hat mehr oder weniger gesagt, Putin wird der neue Präsident. Andere Bewerber wurden zum Vornherein, ähnlich wie das bei den anstehenden Duma-Wahlen der Fall war, ausgegrenzt, also Jablaka und so weiter, solche Parteien haben gar keine Chancen, an Wahlen dort teilzunehmen unter diesem Regime. Interessant für mich, ich bin 2008 nach Moskau gekommen, ein zweites Mal, und es war relativ ruhig, jetzt abgesehen vom Georgienkrieg, aber ich habe nie eine Demonstration erlebt in Russland für ein Russland ohne Medvedev, also Rassia Vies Medvedeva, das hat es nie geheißen. Aber als eben dieser Ruf kam, also Putin möchte dieses Amt wieder ergreifen, hat sich in Russland eine zivilgesellschaftliche Bewegung engagiert und hat sich eben dagegen ausgesprochen. Das war eine Minderheit, aber etwas Neues in Russland, und zwar nicht nur in Moskau, sondern auch in anderen großen, vor allem Industriezentren wie St. Petersburg, Jekaterinburg, Tscheljabinsk und so weiter. Für Putin waren diese Demonstrationen ein Graus. Weshalb? Weil etwa gleichzeitig eben in Kairo und so weiter hat der arabische Frühling stattgefunden. So etwas können autoritäre Gestalten wie Putin überhaupt nicht ertragen. Also das wollte er verhindern. Im Übrigen hat sich Putin natürlich auch erinnern können an die sogenannte Orange Revolution, die hier ebenfalls in der Ukraine stattgefunden hat und die damals zu einem Wechsel des Regimes geführt hat mit Juschenko und Timoschenko. Ein Regierungswechsel, der sich nicht als erfolgreich herausgestellt hat. Deshalb ist dann später der Putin-Vertraute Janukowitsch wiedergewählt worden. In zwei schwierigen Wahlgängen, auch ich möchte daran erinnern, dass Janukowitsch nicht ein, in dem Sinn irgendwie ein Agent von der Amerikaner ist oder so, oder gesteuert von dort, sondern das war wirklich der, letztlich der Kandidat des Kremls, der dann wieder an die Macht gekommen ist. Etwa, das war 2009, 2010. Es war auch Janukowitsch, oder? Und nicht irgendwie die Opposition, die dieses EU-Assoziierungsabkommen verhandelt hat, sondern Janukowitsch, also dieser quasi Vertraute von Russland. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist dort auch in meinen Augen eine schwierige Situation gewesen. Die Ukraine hätte tatsächlich in meinen Augen größere ökonomische Probleme gehabt, eben dieses Assoziierungsabkommen umzusetzen oder quasi, wenn man Ja gesagt hätte. Es gab relativ viele besonnene Leute, die gesagt haben auch, da sind sehr viele Hürden, hat man eingebaut. Es ging nicht um einen EU-Beitritt oder so, aber man hat gewisse Schranken sehr hoch gesetzt, damit beispielsweise die Ukrainer, wenn sie exportieren, eben mit ihren Produkten auch beispielsweise den EU-Normen entsprechen. Und das wäre nicht so einfach gewesen, das umzusetzen. Ich habe intensiv Gespräche geführt im Vorfeld eben dieses geplanten Datums, an dem eben dieses Assoziierungsabkommen hätte unterzeichnet werden sollen. Putin, Heidi Tagliavini hat es erwähnt, hat damals eben geworben für die sogenannte Zollunion, also eine Wirtschaftsgemeinschaft mit Weißrussland, Kasachstan damals. Heute ist es eine größere Gemeinschaft, diese Eurasische Wirtschaftsunion. Und ihm wäre natürlich wichtig gewesen, wie ich anfänglich gesagt habe, eben das Wirtschaftspotenzial eben der Ukraine, dass auch die Ukraine eben Teil wäre dieser Wirtschaftsgemeinschaft. Und er hat dann in der ganzen Schwierigkeit, in der die Ukraine damals gesteckt ist, ich erinnere an den Gaskrieg, diesen sogenannten Gaskrieg, der Ukraine kurz vor diesem Termin, als es eben darum ging, das Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen, 1 Milliarde Dollar zur Verfügung gestellt. Und damit hat er sich letztlich dann auch ein Stück weit, das haben wir das Nein von Janukowitsch auch, so sehen das jedenfalls einige, erkauft, dass der dann Nein gesagt hat zu diesem Abkommen mit der EU. Das hat, vielleicht ein bisschen unerwartet, nochmals zu starken Protesten geführt hier auf dem Maidan, also dieser große Platz, auf dem wir gestern durchgefahren sind. Und es gibt, natürlich stimmen, Sie werden das hören, es gibt auch in der Ukraine, wie es das auch in Russland und überall gibt, Rechtsextreme, das gab es. Und dieser Maidan ist sicher zum Teil auch ein Stück weit in einigen Bereichen auch unterstützt worden von ausländischen Stiftungen und so weiter. Aber ich war wirklich wochenlang dort und kann in meinen Augen beurteilen, das waren einfach Leute, die haben sich jetzt nicht einen Beitrag sich gewünscht, einen Beitritt des Landes zur Europäischen Union, sondern die wollten sich einfach eher gegen Westen ausrichten. Sie hatten genug von diesem korrupten Regime unter Janukowitsch. Ich will damit nicht sagen, dass es jetzt so wahnsinnig goldig sei unter Poroschenko, aber das ist ein anderes Kapitel. Also man wollte eine andere Politik und dieser Maidan war unheimlich stark. Hier, das habe ich eigentlich alles schon erwähnt. Und ja, dann waren diese Proteste, gleichzeitig fanden die Winterspiele statt, die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Russland hat dort eben eine wichtige Gastgeberrolle gespielt und währenddem eben diese Spiele andauerten, gab es diese Proteste hier auf dem Maidan, die immer radikaler, immer schwieriger wurden und kam dann zur Situation, dass, wie es Heidi Tagliavini erwähnt hat, ich glaube, du hast es gestern Abend erwähnt, eben Janukowitsch die Flucht ergriffen hat, eigentlich an einem Tag, nachdem man eine Vereinbarung getroffen hat, dass er sich quasi in einem geplanten, in einem geregelten Prozess zurückziehen soll. Es gibt hier nun Stimmen, die sagen, ja, er ist einfach geflüchtet, weil er flüchten musste und er ist eigentlich nicht legal gegangen, das ist ein Putsch quasi gewesen. Auf der anderen Seite möchte ich betonen, dass eine qualifizierte Mehrheit des altgewählten ukrainischen Parlamentes, also der Verkhovna Rada, eben dieser Absetzung zugestimmt hat, oder, und quasi diese neue Phase dann eingeleitet hat, aufgrund der dann eben ein neuer Präsident gewählt wurde und dann später auch ein neues Parlament gewählt worden ist. Natürlich sind diese Parlamentarier auch Wendehälse, oder, das ist klar. Aber nochmals, einfach, Janukowitsch ist geflüchtet nach Russland. Viele sagen, das war irgendwie nicht ganz legal, aber es ist wie wenn in Zürich einfach alle Ärzte einfach streiken würden. Man müsste die Spitäler weiter betreiben, oder? Und von daher war das quasi vielleicht auch eine legitime Geschichte, aber natürlich die Absetzung eines Präsidenten war in dieser Art nicht vorgesehen oder ist nicht vorgesehen in der russischen Verfassung. Dann plötzlich tauchten auf der Krim die sogenannten grünen Männchen auf. In diesem Parlament, das eben in dieser Umbauphase sich befand, gab es tatsächlich, das kann man nicht in Abrede stellen, sehr auch extremistische Forderungen, beispielsweise eine Forderung, dass man quasi die russische Sprache quasi eliminieren solle in der Ukraine. Ein solches Gesetz ist nie, das möchte ich betonen, verabschiedet worden in der Ukraine, aber es ist diskutiert worden und hat sicher auch gewisse Ängste geschürt, oder aufgrund dieser Diskussionen konnten natürlich auch gewisse Aktionen geplant werden. Auf jeden Fall, plötzlich kamen diese grünen Menschen auf der Krim, die haben die Krim, die strategisch wichtigen Positionen, Flughäfen, Amtsstellen, Parlamente und so weiter besetzt. Ich möchte nicht jetzt die Geschichte nochmals erzählen. Und Putin hat damals immer gesagt, nein, das sind nicht unsere Leute. Das war das erste Mal gelogen. Zwei, drei Wochen später hat er ein zweites Mal gelogen, indem er gesagt hat, wie ich schon immer gesagt habe, selbstverständlich sind das unsere Leute. Und ein drittes Mal hat er gelogen, als er gesagt hat in einem Dokumentarfilm, er habe in der Nacht vom 22. zum 23. Februar spontan entschieden oder sich genötigt gesehen, auf der Krim einzugreifen, indem er eben Truppen bereitstelle. Interessant ist, dass diese Sondertruppen, die dort eben die Krim-Annexion vollzogen haben, eine Medaille bekommen haben, eine Verdankensmedaille, die quasi terminiert ist mit dem Einsatz ab dem 20. Februar. Also der Einsatz hat vor der quasi dieser Nacht von Putin stattgefunden. Das ist einfach so ein bisschen ein Beispiel, wie dieser Mann halt funktioniert, und deshalb gibt es halt auch gewisse Vorbehalte gegenüber diesem Putin. Ich mache einfach relativ jetzt schnell, damit wir vorwärts kommen. Kurz darauf, diese Krim-Annexion, das ist noch relativ wichtig, man konnte also nicht Nein sagen, man konnte nur zu zwei Varianten Ja sagen, und gemäß offizieller Auszählung haben 96,77% der Bürgerinnen und Bürger der Krim Ja gesagt. Interessanterweise hat das Menschenrechtskomitee beim russischen Präsidenten, finde ich relativ wichtig, also eine Organisation des Präsidenten gesagt, maximale Stimmbeteiligung 50% und allenfalls ein Ja-Anteil von zwischen 30 und 50% haben Ja gesagt. Also 30 bis 50 war die Stimmbeteiligung und 50 bis 60% haben wirklich dort dieses Kreuz gemacht. Ich war selbst auch in diesem Abstimmungslokal und habe mich überzeugen können, dass wirklich nicht sehr viele Leute dort teilgenommen haben. Aber die Stimmung war, war ein Resultat auch der Propaganda, sicher pro Anschluss der Krim an Russland. Das hat nicht zuletzt natürlich damit zu tun, dass 60% der Krimbewohner, das sind Russen, und 30% Ukrainer, die haben sich eigentlich als Russen gefühlt. Die Krim war auch immer ein autonomes Gebiet innerhalb des ukrainischen Landes. Und man muss wissen, dass Chruschtschow seinerzeit, der sowjetische Staatschef 1956, diese Krim-Halbinsel, er war selber Ukrainer, einfach in einem Verwaltungsakt spontan der Ukraine zugeteilt hat. Die hat früher zu Russland gehört. Das war damals unwichtig. Es ist wie wenn ein Bundesrat in der Schweiz irgendwie Herisau oder so dem Kanton Appenzell-Innerrhoden zuteilen würde, würde man sagen, ja gut, spielt nicht so eine große Rolle, irgendwie gehören die zur Schweiz. Aber mit dem Zerfall der Sowjetunion war natürlich diese Krim plötzlich nicht mehr Teil Russlands. Und das hat viele Leute gestört, nicht zuletzt auch Putin. Ich denke auch zu Recht, man hat immer wieder darüber diskutiert, weshalb Putin eben diese Krim quasi in Anführungszeichen heimholen wollte. Das war in meinen Augen, war dafür nicht unbedingt dieser angebliche Sprachenkonflikt verantwortlich dafür. Nein, in Sewastopol auf der Krim hier im Süden befindet sich die russische Schwarzmeerflotte, die hatte einen Mietvertrag mit der Ukraine abgeschlossen und im Parlament hat man eben auch darüber diskutiert, diesen Mietvertrag zu kündigen. Das hat sicher auch den Kreml provoziert. Ja, heute ist die Krim de facto eben wirklich russisch und ich gehe davon aus, wenn man über die Zukunft diskutiert, ich glaube nicht, dass da jemals wieder oder in den nächsten 100 Jahren irgendwie in die Ukraine zurückkehren würde, währenddem das Gebiet des Donbass, diese Zukunft, die ist weitergehend eben sehr unbestimmt. Schlimm finde ich auf dieser Krim-Halbinsel, dass Putin auch immer gesagt hat, es geht eben darum, ethnische Minderheiten zu schützen. Es ist ihm jetzt gelungen, die Titularnation der Krim, nämlich die Krim-Tataren, ganz erheblich auszugrenzen, indem er das Parlament, also die Versammlung der Krim-Tataren als extremistische Organisation hat einstufen lassen, verbieten lassen und auch die wichtigsten Krim-Exponenten, die haben ein Einreiseverbot auf die Krim, die sind jetzt hier aktiv in Kiew, in der Verkhovna Rada. Ja, dann kurz später Krieg in dieser Ostukraine. Auch hier hat Putin ja gesagt, das sind nicht unsere Leute, oder? Das sind also Krieger, die irgendwie Ferien haben und in die Ferien gehen, also oder einen Panzer mitnehmen oder so. Heidi Tagliavini hat es erklärt, oder? Zwischen 10.000 und 15.000 gut ausgerüstete Soldaten sind in diese Ostukraine einmarschiert, quasi in einer verdeckten Aktion. Das ist, was ich jetzt sage, ist eine Mutmaßung. Ich gehe davon aus, aber ich habe selber auch solche Satellitenbilder gesehen, oder? Vom Aufmarschgebiet der russischen Armee in Taganrog. Selbstverständlich gibt es Satellitenaufnahmen über den Grenzübertritt, aber der Westen quasi hält die nicht vor, um Putin damit zu zwingen, diesen Krieg nach wie vor verdeckt zu führen. Also indem man sagt, voilà, Herr Putin, hier, das sind doch deine Truppen, dann hätte er sofort die Gelegenheit gehabt, auch beispielsweise mit Kampfhubschraubern einzugreifen. Wie gesagt, das ist meine persönliche Mutmaßung, dass das so ist, aber ich denke eben, der Westen oder die eben damit nicht einverstanden sind, die sind damit einverstanden, halt zu sagen, ja, irgendwie ist es eben doch Russland, das hier Krieg führt. Eine absurde Situation für mich als politischer Beobachter war wirklich die Tatsache, dass Russland als kriegsführende Partei sich anbietet quasi als Friedensvermittler und sagt, wir wollen hier irgendwie schauen, wie wir hier irgendwie für Ordnung sorgen können. Und hier, denke ich, hätte durchaus der Westen oder auch andere Organisationen ein bisschen deutlicher auf den Tisch klopfen sollen und sagen können, irgendwo, es gibt doch gewisse Grenzen. Denn Russland, nochmals, ich möchte es betonen, ist die kriegsführende Partei in dieser Ostukraine. Heidi Tagliavini hat es auch erklärt, mit wem sie gesprochen hat. Anfänglich, also auf der Krim, war es Igor Strelkov, oder, der dafür gesorgt hat, wie die Abgeordneten ins Krim-Parlament einziehen konnten und die Grundlagen schaffen mussten eben für einen Anschluss der Krim-Halbinsel an Russland. Und die wichtigsten Exponenten eben in diesem Donbass, das waren alles ehemalige KGB-Agenten aus Moskau, mit denen wir es zu tun haben. Borodai, Borodai, eben Strelkov oder Valery Bolotov, das war der ehemalige Volksgouverneur von Lugansk, oder die waren nicht gewählt dort. Das waren keine Einwohner von der Krim, sondern die sind geschickt worden über diese gesperrte Grenze, um dort diese Funktionen wahrzunehmen und eben dafür zu sorgen, dass eine quasi Stimmung geschaffen wird in diesen Separatistengebieten, wo die Leute eben sagen, nein, wir wollen eben zu Russland, wir sind gefährdet, wir haben keinen Platz mehr hier in der Ukraine. Für mich auch etwas, was ich interessant fand, das hat mich erinnert an die Verhandlungen um ein Waffenstillstandsabkommen in Syrien. Auch damals hat Lavrov immer wieder gesagt, Russland ist in allererster Linie selbstverständlich für einen Frieden in Syrien. Aber der Waffenstillstand soll nicht vor dem, ich weiß nicht mehr, was es war, 1. März oder 1. Februar in Kraft treten. Und es war ziemlich durchsichtig, dass es darum ging, dass die russischen Truppen zusammen mit den Truppen von Assad eben zuerst noch Aleppo einnehmen sollten. Und so war die Situation eigentlich bei diesem Hinauszögern des Abkommens Minsk II. Hier hat wirklich Russland in meinen Augen, ich kann es mir erlauben, deutlicher zu sprechen als Heidi, als Diplomatin, man hat dafür gesorgt, dass diese Unterschriften so lange haben warten müssen, damit eben dieser Verkehrsknotenpunkt von Debaltseve eingenommen werden kann. Über den Flugzeugabschuss möchte ich jetzt nicht länger diskutieren. Hier noch ein paar Bilder eben von diesen ferienmachenden Soldaten, den russischen Soldaten, die nur kurz im Urlaub sind in der Ostukraine. Und das Verrückte wirklich auch hier jetzt eben im Donbass, einfach eben Putin, das hat mit mir hat das einfach gar nichts zu tun. Das macht natürlich einfach das Verhandeln oder mit dem wichtigen Land Russland nicht unbedingt einfacher. Es gab eine lange Diskussion in Russland vor allem, was eigentlich das Ziel sein könnte von Putin. Ich bin auch nur ein Beobachter, aber ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass Putin in dem Sinn nicht eine Strategie hat, wo er genau weiß, wo er hinkommt, sondern er passt einfach seine Strategie jeweils der Tagesform oder den jeweiligen Möglichkeiten an. Es gab eindeutig, das war ganz klar, das hat man erkennen können, die Diskussion eben zumindest diese Ostukraine eben einzunehmen, beziehungsweise hier eben für eine Umorientierung zu sorgen, einen Landzugang zu schaffen zur Krimhalbinsel. Es gibt hier quasi, es gibt eben hier nur den Seeweg bei Kertsch, oder? Man kann die Krim im Moment nur sehr schwierig versorgen. Hier wäre dann Mariupol, dass man das einnehmen möchte und im Maximalfall eigentlich durchstoßen möchte hier bis nach Transnistrien. Hier ist auch noch ein Teil einer ehemaligen Sowjet- oder russischen Armee stationiert seit über 25 Jahren, Transnistrien, um quasi dieses Gebiet zu sichern und damit quasi mit der Einnahme oder der Schaffung eines sogenannten Neurusslands, oder du hast gesagt Kleinrusslands, hätte man gleichzeitig auch geschafft, die Ukraine vom Meerzugang vom Zugang zum Schwarzen Meer abzuschneiden. Im Moment hat sich der Konflikt reduziert auf diese beiden Gebiete von Donetsk und Lugansk. Und auch ich gehe davon aus, dass das Ziel im Moment ist, eben quasi mit dieser Wunde in der Ukraine kann man einerseits dafür sorgen, und ich komme auf die NATO-Osterweiterung zurück, dass die Ukraine eben nicht quasi in der Lage wäre oder in einem Zustand wäre, dass die NATO die Ukraine überhaupt aufnehmen würde in ihren Verband. Und man kann über einen solchen eingefrorenen Konflikt eben auch ziemlich stark auch bestimmen, was in der Politik in Kiew passiert. Also man kann nicht alles bestimmen und ist hier nicht auch nicht alles toll. Ein Wort vielleicht noch, das ist eben dieser Girkin und hier sieht man zum Beispiel, wie er selbst im russischen Sender zum Beispiel erklärt hat, eben wie er geschaut hat, eben, dass diese Abgeordneten, also die Parlamentarier in Simferopol eben quasi die Grundlagen schaffen mussten, eben für einen Anschluss der Krimhalbinsel an die russische Föderation. Interessant vielleicht noch zu den Panama-Papieren möchte ich sagen, auch hier ist ja Russland nicht eigentlich im Vordergrund gestanden, hat man natürlich auch darüber diskutiert, quasi inwieweit profitiert auch Putin von solchen Offshore-Geschäften, weil man immer wieder davon ausgegangen ist, beispielsweise Mascha Gessen hat das mal recherchiert, dass Putin einer der, wenn nicht der reichste Europäer sei, mit einem Vermögen von geschätzten 40 Milliarden Dollar. Putin hat, oder das Regime von Putin, gar nicht abgestritten, dass diese 2 Milliarden jetzt so angelegt worden sind durch diesen Freund von Putin, den Roldugin, diesen Cellisten. Man hat einfach gesagt, ja, der hat tolle Instrumente gekauft. Man kann in jeder Importstatistik auch nachschauen, dass es selbstverständlich nicht so war, dass dieser Putin-Freund Roldugin für 2 Milliarden Instrumente gekauft hat, oder? Nein, das Geld liegt natürlich eben auf gewissen Konten und man geht davon aus, dass eben diese Konten eben einer gewissen Schicht und insbesondere eben auch dem russischen Machthaber Wladimir Putin zur Verfügung steht. Er hat mehrere Paläste auch am Bauen, beispielsweise auf der Krim, das sind wirklich so kleine Versailles, oder? Und aber er ist nicht der Erbauer, sondern nur die Kremlgarde schützt den, man weiß es nicht, oder es sind irgendwelche Deckmänner, oder quasi es wird sehr verdeckt, wird eben dort, quasi werden diese Einrichtungen erbaut, eben dieses sehr, sehr machtbewussten, möchte ich betonen, machtbewussten in meinen Augen, russischen Präsidenten. Und das baut er sich, also er lässt sich das leisten, währenddem eben Russland in einer großen Wirtschaftskrise steckt. Weshalb? Nur ganz kurz. Russland hat, und auch Medvedev hat immer wieder angetönt, er wolle das anpacken, hat es aber nicht angepackt, aber hat es wenigstens nicht direkt verhindert, wie das jetzt bei Putin der Fall ist. Russland hat seine Industrie nicht modernisiert. Also die Oligarchen, die gekommen sind, die haben einfach die Betriebe ausgepresst, oder? Das ist eben auch das Problem im Donbass gewesen, oder? Bei diesen Bergarbeiterbetrieben, oder? Achmetow und so weiter, die haben einfach Kohle gefördert. Wichtig war einfach, möglichst Profit zu schlagen und irgendwann mal ist fertig und dann kann man das schließen, oder? Aber eine vernünftige Energiepolitik oder Wirtschaftspolitik schaut natürlich darauf, dass man eben auch investiert, modernisiert und dass auch langfristig eben die Wirtschaft funktionieren kann. Dann ist Russland auch stark einseitig abhängig von Öl- und Gasexporten und da kann jetzt Russland nichts dafür. Der Ölpreis ist ganz stark zusammengeschmolzen und dann leidet Russland selbstverständlich auch unter den westlichen Sanktionen quasi. Also die großen Wirtschaftsbetriebe sind ausgeschlossen eben worden durch die westlichen Sanktionen vom Zugang zu internationalen Krediten. Aber es leidet auch das Land und vor allem die Bürgerinnen und Bürger unter den sogenannten russischen Gegensanktionen. Also Putin hat verboten, ich sage Putin, es ist eigentlich nie das Parlament, das etwas bestimmt. Es ist meistens Putin, der eben sagt, was zu machen ist. Es werden keine Lebensmittel mehr importiert in Russland. Und Russland, das mag absurd klingen, ist als so großer Staat nicht mal in der Lage, die eigene Bevölkerung mit Kartoffeln oder mit Milch zu versorgen, Medikamenten und so weiter. Und diese Gegenmaßnahmen haben dazu geführt, dass überproportional eben die Teuerung bei den Lebensmitteln und so weiter noch größer ist, nämlich wir haben dort eine Inflation von 20% auf diesem Bereich, währenddem eben die Realeinkommen, Sie sehen es hier, um 10% geschmolzen sind in letzter Zeit. Wenn man in einer solchen Situation steckt, in einem Land, oder, muss man irgendwie dafür sorgen, dass man die Bürgerinnen und Bürger bei der Stange und bei Laune hält. Und in meinen Augen und in den Augen vieler Beobachterinnen und Beobachter ist es eben so, dass Syrien, man hat dann gesagt, ja, wir sind eben in einem Krieg, wir müssen den Gürtel jetzt enger schnallen und so weiter. Man hat durch die Kriege, durch das Eingreifen im Donbass, durch die Krim-Annexion eben ein Gefühl schüren können bei der Bevölkerung, dass den Leuten den Eindruck hat machen müssen, ja, es geht uns nur vorübergehend schlecht, wir sind quasi jetzt in einer wichtigeren Mission unterwegs, es ist nicht so tragisch, wenn es uns schlecht geht. Hier eben diese Abhängigkeit vom Öl oder hier, wir haben in Russland über 100 sogenannte Monostädte. Das sind Betriebe, die sich konzentrieren oder konzentriert haben auf einzelne Fabriken, die nicht mehr arbeiten, wo wirklich man nicht weiß, was man mit der Bevölkerung machen soll. Noch unter Medvedev hat man darüber diskutiert, die Bevölkerung beispielsweise von Slatoust, das ist eine Stadt im südlichen Ural, zu evakuieren, weil man einfach keine Zukunft sieht für die Leute dort. Das ist in meinen Augen natürlich eine Karikatur dieses Putin-Systems. Er selbst spricht von einer sogenannten Machtvertikale. Wir kennen in unserer Gesellschaft eigentlich eher quasi die Philosophie, Horizontalen zu schaffen, also indem möglichst eben Kompetenz nach unten delegiert werden, wo eben die einzelnen Leute auch möglichst viel bestimmen können. In Russland ist es umgekehrt, da hat wirklich Putin das Sagen. Und aber durch dieses vertikale System, das er geschaffen hat, ist Putin in meinen Augen auch gewissermaßen zu einem Gefangenen seiner selbst geworden. Er hat einen Generalstaatsanwalt, der eindeutig korrupt ist, das gibt Verfahren in der Schweiz quasi, Jaika oder was, wie kommt das? Er kann ihn nicht absetzen, weil wenn er seine korrupten Leute in seiner Riege absetzen würde, würde dieser Turm nämlich zusammenfliegen. Also ich sage, er wirklich deshalb, er ist Gefangener seiner selbst und er ist gar nicht in der Lage quasi sich von diesen Problemen, die er eigentlich geschaffen hat oder zu denen er eben Hand geboten hat, durch seine Haltung eben irgendwie zu lösen. Ein Wort noch das sind auch diese Panama-Papiere. Hier zeige ich Ihnen noch beispielsweise, das sind die Gebrüder Rothenberg. Das sind alles ehemalige KGB-Kollegen von Putin. Also das sind nicht wichtige Unternehmer geworden, sondern wenn einer ein Kollege war von Putin, nicht jeder, oder, dann konnte er irgendwie teilhaben, eben an der Wirtschaft in Sochi. Überall, wo gebaut wird, fließt sehr viel Geld eben in die Taschen dieser Leute, die diese Aufträge erhalten. Und das Geld wird dann zum Teil eben so investiert, hier, wie Sie sehen, in diesem Areal beispielsweise. Ein wichtiges Argument, oder was mir wichtig scheint, ich habe gesagt, ich würde mich eigentlich gerne dann noch auf die Frage der Rechtsstaatlichkeit konzentrieren. Ah, ja, ich bin gleich, das ist auch der Schluss, das ist. Ich habe ja nicht nur Temperament, das Temperament schimmert dort, weil ich versuche schnell zu machen, oder? Ich finde, etwas scheint mir ganz wichtig zu sein. Wenn irgendetwas nicht Richtiges passiert in Berlin oder so, mag das unrichtig sein, oder? Aber deswegen hat Russland kein Recht, beispielsweise in Berlin militärisch einzugreifen. Und dasselbe gilt für die Ukraine. Die Ukraine ist ein souveräner Staat, was auch immer in dieser Ukraine geschieht. Und Russland hat diese Souveränität der Ukraine auch anerkannt, im sogenannten Vertrag von Budapest 1992, wo eben die Ukraine auch in diesem Deal, das war ein vermittelter Deal, die Atomwaffen aus der Zeit der Sowjetunion den Russen übergeben hat und gleichzeitig die Garantie erhalten hat von Russland, dass Russland dieses Territorium respektiere. Oft wird jetzt quasi angeführt, es ging eben nicht um die Ukraine, oder der Westen habe sich eben in aggressiver Weise Russland angenähert durch die NATO-Osterweiterung. Das haben wir bis jetzt nicht diskutiert. Und es ist eine Tatsache, dass wenn wir die Situation uns anschauen, wie sie früher war, vor dem Mauerfall, war natürlich die NATO sehr viel mehr im Westen und inzwischen sind sehr viele Länder dieser NATO beigetreten. Oft hört man, dass bei den sogenannten 2+4 Gesprächen, das waren die Verhandlungen, die geführt werden mussten von den damaligen Siegermächten aus dem Zweiten Weltkrieg mit der DDR- und BRD-Regierung, dass dort unter anderem der amerikanische Staatssekretär James Baker gesagt haben soll, ja, die NATO werde auf eine Osterweiterung der NATO verzichten. Wenn man die Dokumente nachliest, dann sieht man, dass tatsächlich unter anderem Genscher, der deutsche Außenminister damals, und Baker über solche Dinge nachgedacht haben, aber ein solches Versprechen ist zumindest formal nicht gemacht worden und das bestätigt, ich habe nämlich diesen Eindruck auch immer gehabt, das sei so, auch Gorbatschow, der war im November 2014 in Berlin und hat dort gesagt, nein, eben, es gab ein solches Abkommen gar nicht. Man hat damals die NATO in dieser damaligen Situation, in der es eben auch noch den Warschauer Pakt gab, eben diese Befürchtung gar nicht gegeben. Also man hat die NATO gar nicht befürchtet. Das war eigentlich kein wirklich großes Problem. Wichtig aber scheint mir, und das ist für uns jetzt wichtig, es kann natürlich, im 1989, 90 kam die NATO-Osterweiterung wirklich nicht wichtig sein. Es ist ein Fakt, dass sie heute, 2015, wichtig ist für die Russen. Also die Russen fühlen sich irgendwie bedrängt, das müssen wir zur Kenntnis nehmen, zumindest psychologisch ist das ein Problem, auch wenn wir das Selbstbestimmungsrecht der Völker hochhalten. Also wie will man es den Polen oder den Tschechen verübeln, wenn sie quasi in ihrem Recht eben nach Selbstbestimmung sagen, wir möchten dem westlichen Militärbündnis beitreten. Das ist ihr Recht, aber wie gesagt, die Russen fühlen sich durch diese NATO-Osterweiterung bedrängt und ich denke, wenn man die Konstellationen, die geopolitischen Konstellationen heute anschaut, dann ist das ein Element, das in der ganzen Geschichte um die Krim und um das Donbass eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja, das war es eigentlich, was ich im Moment beifügen wollte. Die Zukunft sehen wir nicht voraus, das habe ich gelernt als Journalist, auch die Historiker und Politologen, wir sind alle immer gut in der Lage, die Vergangenheit zu analysieren. Wir wissen sofort innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, weshalb etwas so hat kommen müssen und nicht anders gekommen ist, aber wir wissen nicht, wie es weitergeht. Vielleicht entwickelt sich die Geschichte schon heute Nachmittag etwas anders. Herzlichen Dank.